herzlich willkommen zu dieser zweiten Episode des Podcasts der digitalen Forschungswerkstatt Ethnographie. Wir haben heute den Marcel zu Gast, der von seinen Erfahrungen aus seinem Studienprojekt berichten wird. Wunderbar, dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Als wir dir, Marcel, die E-Mail geschrieben haben, ob du Lust hast, irgendwie bei diesem Podcast mitzumachen, es geht um Ethnographie, es geht um dein Studienprojekt, was waren da so deine ersten Gedanken und Erinnerungen, die hochkamen an Ethnographie oder auch an dein Studienprojekt, ans Praxissemester?
Also meine ersten Gedanken waren eher, was habe ich überhaupt Wichtiges zu erzählen, was habe ich Spektakuläres zu erzählen, weil dieses ganze Studienprojekt, das Praxissemester, man erlebt es irgendwie mit. Es ist ein wichtiges Kapitel im Studium und das Studienprojekt ist dann auch eine wichtige Prüfungsleistung, aber die schließt man halt ab, die schließt man halt ab und geht irgendwie so voran. Deswegen meine erste Assoziation bei der Nachfrage war, was habe ich überhaupt Wichtiges zu erzählen, was kann ich darüber erzählen? Aber je mehr Gedanken ich mir nochmal darüber gemacht habe, desto mehr Sachen kamen auch nochmal aus dem Praxissemester hoch. Und desto mehr Gedanken konnte ich mir auch nochmal machen, wie habe ich mich damals gefühlt, als ich mein Studienprojekt angetreten habe.
Mhm. Und wie war das? Also was kam dann da so für Gedanken und Gefühle hoch an dein Studienprojekt?
Ich weiß noch, ich war super überfordert am Anfang, weil dieses Stichwort Studienprojekt und Ethnographie, das schwirrt immer so im Studium um einen herum und man weiß genau, irgendwann kommt es, ohne dabei eine genaue Vorstellung zu haben, was es ist. Und ich weiß noch, in meiner ersten Seminarsitzung vom Zentrum für Lehrerbildung haben alle auf einmal über ihr Studienprojekt geschrieben und ja, sie machen es bei der und bei dem und sie machen es über dieses Thema. Und ich stand wirklich in diesem Zentrum da und dachte mir, ich weiß gar nicht, worüber ich das machen soll. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was dann auch direkt mit Stress irgendwie verbunden war, weil, oh Gott, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwas anmelden oder mich vorbereiten. Und was bei mir dann sehr erleichternd war, war, dass eben von vornherein gesagt wurde, dass alles, was man im Studienprojekt macht in Bibi, auch während des Praxissemesters gemacht wird. Ich hatte letztlich im Mai mein richtiges Studienprojekt entwickelt, das Thema formuliert und die ersten Monate, wo super viel anderes passiert mit Beobachtungsprotokollen und mach mal das für den Kurs und mach mal das für den Kurs. Das alles konnte ich für mein Studienprojekt nutzen und auch ein bisschen überspringen. Und hinten raus, wo ich dann mehr Zeit hatte, mich darauf zu fokussieren, konnte ich dann mich eben auch mehr darauf einstellen.
Mhm. Und vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen chronologisch auch vor. Du hattest von deinem ersten Termin im ZFSL gesprochen, wo alle schon so ihr Thema hatten, nur du noch nicht. Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Also wie hast du dann dein Thema gefunden? Wie hast du dann deine Arbeit geschrieben, dein Studienprojekt geschrieben?
Also die erste Zeit im Praxissemester ist ja vor allem Eingewöhnung, würde ich sagen, weil von allen Fronten verlangen irgendwelche Leute was nach dir, du musst das für den Kurs machen. In der Schule erwarten sie, dass du dich gut in der Klasse einlebst, gut im Kollegium einlebst. Man hat natürlich auch selber den Anspruch, was zu machen und möchte auch überhaupt erstmal selber in der Praxis klarkommen. Und das Thema Studienprojekt war bei mir erstmal relativ weit hinten, würde ich sagen. Man hat sich natürlich immer mal Gedanken drüber gemacht und konnte es natürlich auch mit vielen anderen Sachen verbinden, weil zum Beispiel beim Studienprojekt in Mathe weiß man natürlich, man hat nur das Fach Mathematik, wo man forschen kann. Beim Studienprojekt in Deutsch ist genau das Gleiche, aber Bibi ist ja fachübergreifend und deswegen konnte ich eben verschiedene Stunden dazu nutzen, verschiedene Beobachtungen zu machen. Ich hatte am Ende in meinem Studienprojekt Beobachtungsprotokolle aus dem Sachunterricht, aus Mathematik, aus einer Stunde, wo einfach ein Theaterstück geübt wurde und all das bietet sich eben an, um irgendwie sein eigenes Thema zu finden. Und bei mir hat es sich angeboten, am Ende das Thema Rollenverhalten von Lehrkräften zu nehmen, weil es eben immer ein Thema war, was mich irgendwie interessiert hat im Studium, in Kombination mit anderen Themen wie Antinomien oder Schülerverhalten in der Pause im Unterricht. All das sind ja so Sammelsuriums, sage ich mal, die man sich im Studium irgendwie angeeignet hat. Und die man dann eben im Praxissemester auch überprüfen kann.
Und dieses Thema Rollenverhalten von Lehrkräften im Unterricht, wie bist du da weiter vorgegangen? Also wie hast du dann dein Thema, ich sag mal, festgezurrt und dann dein Studienprojekt daraus geschrieben?
Ich habe mir erstmal Gedanken darüber gemacht, inwiefern ich das überhaupt beobachten kann, weil Beobachtungsprotokolle sind ja genau die Maßnahme, die Methode, die man eben bei der ethnografischen Forschung benimmt, die Methode des entfremdeten Blickes, wo man wirklich versucht, diese ganzen Strukturen und Regeln, die man eben kennt durch die eigene langjährige Erfahrung in der Schule, dass man die einfach ausblendet und sich überhaupt mal anguckt, wie verhalten sich die Akteure im Unterricht. All das sind ja Routinen, die man entwickelt hat und die für jeden eigentlich selbstverständlich sind. Aber indem man dann seinen Blick immer mehr entfremdet, kann man dann auch die ein oder anderen Sachen besser erkennen. Und so konnte ich dann eben auch mein Thema, das Rollenverhalten, besser einschätzen, indem ich Beobachtungsprotokolle geschrieben habe, indem ich sie dann durchgegangen bin, hinter der Fragestellung, wie verhalten sich überhaupt die Lehrer in welchen und Lehrerinnen, in welchen Rollen sind sie aktiv und welche verschiedenen Erwartungen sind eben auch an diese Rollen ausgeschrieben.
Du hast gerade schon das Protokolleschreiben angesprochen, was ja so ein zentraler Bestandteil auch des ethnografischen Forschens ist. Kannst du dich noch an deine ersten Beobachtungen erinnern oder auch deine ersten Protokolle, die du geschrieben hast? Wie war das für dich? Also bist du da reingegangen und hast gesagt, ich weiß sofort, was ich machen muss und hast geschrieben oder wie lief das bei dir?
Ja, das erste Protokoll war sehr schwierig, fand ich. Es ist ja irgendwas, was man in der Uni schon mal gemacht hat, aber man hat es eben theoretisch gemacht. Klar, ich konnte mir Leute in der Mensa beobachten für einen Auftrag, aber es ist was anderes, dann am Ende die tatsächliche Praxis zu beobachten. Mhm. Auch mit dem Hintergrund, dass es eben wichtig ist für das Studienprojekt schließlich. Und ich weiß noch, bei meiner ersten Beobachtung, ich habe mich mit meinem Notizblock hingesetzt ans andere Ende der Klasse und habe dann abgewartet, wie überhaupt eine Stunde eröffnet werden kann. Wie verhalten sich die Kinder, wenn gerade die Pause zu Ende geht? Wie verhalten sich die Kinder, wenn die Lehrkraft kommt? Und wie verhält sich auch die Lehrkraft, wenn sie überhaupt die Stunde eröffnet? Mhm. Und ich habe überhaupt alles Mögliche versucht zu beobachten, habe dann wirklich 3 Seiten vollgeschrieben. Am Ende, ich habe geschrieben, ich habe aufgeguckt, habe das nächste notiert und es war am Ende einfach ein absolutes Chaos, würde ich sagen, ohne dass es irgendwie einen Mehrwert hatte, weil ich hatte am Ende, glaube ich, 5 Minuten beobachtet, hatte 3 Seiten und ich war überhaupt total unzufrieden damit, weil man ja auch irgendwie diesen Anspruch hatte, so ich beobachte jetzt, was wirklich wichtig für mich ist und am Ende habe ich eher beobachtet, wie die Kinder mit ihrem Frühstück hantiert haben oder so, was ja nicht gerade irgendeinem Thema entspricht, was ich mir vorstellen konnte. Und gerade dieses Thema Beobachtungen, Schreiben und auch Beobachten, da musste ich mich auch erstmal im Praxissemester einleben.
Was meinst du damit? Also inwiefern einleben?
Naja, dieser entfremdete Blick, den man hat, ist natürlich immer leichter gesagt als getan.
Absolut,
man
ja.
beobachtet von außen, wie es so schön heißt, aber man hat ja auch gewisse Vorerwartungen, sage ich mal. Man weiß, wie man sich im Unterricht verhalten soll als Lehrkraft und als Schülerin. Aber all das sind eben Sachen, die man auch selbstverständlich angesehen hat. Mhm. Wenn ein Kind auf einmal im Unterricht aufsteht, weiß ich ja instinktiv als Beobachter auch schon, dass das eben falsch ist, dass man das nicht darf.
Nicht in allen schulischen Kontexten nicht oder in allen Schulen, aber genau, aber in einigen, in der Regel wahrscheinlich ja, genau.
Genau, dass eben diese normalen Regeln, die man so vor Augen hat, die muss man erstmal komplett ausblenden, was eben auch eine Zeit dauert, hatte ich das Gefühl. Weil gerade am Anfang, wo man auch, oder wo ich mir schon das Thema vor Augen geführt habe, ich beobachte jetzt Rollenverhalten, hatte ich dann eben auch schon spezifische Vorerwartungen daran, was ich jetzt beobachten kann. Dass ich dann wirklich schon darauf gewartet habe, dass irgendein Kind etwas macht. Und ich habe nicht wirklich beobachtet, sondern ich habe während der Beobachtung auch schon interpretiert. Wenn die Lehrkraft auf einmal ein Kind anguckt und ich gucke das Kind an und weiß genau, das Kind hat jetzt etwas gemacht, was dem Unterricht nicht entspricht. Deswegen soll dieser Blick sanktionieren. Ist ja schon mehr Interpretation als Beobachtung. Und gerade dieser Schritt, die eigenen Erwartungen und die eigenen Verankerungen auch im Fokus eben auszublenden, das ist auf jeden Fall was, was man erst wahrscheinlich mit einigen Beobachtungsprotokollen richtig abschließen kann.
Genau, genau. Aber auch auf der anderen Seite trotzdem noch das eigene Wissen trotzdem auch mit einbringen und eben diesen sanktionierenden Blick dann auch durchaus als sanktionierenden Blick beschreiben. Und nicht als, sie guckt in einem Winkel von 30 Grad nach unten, ihre Mundwinkel haben und die Richtung. Sondern eben gerade als sozialisierte Person, auch als schulisch sozialisierte Person, diesen Blick dann eben entsprechend auch deuten zu können und zu verstehen, was da passiert. Ich finde das immer ganz spannend, wenn dann in Beobachtungsprotokollen zum Beispiel steht, Die SchülerInnen haben noch ihre Butterbrotdosen auf dem Tisch, wo eben in diesem noch so stark zum Ausdruck kommt, dass derjenige, der da beobachtet, genau weiß, okay, das ist jetzt in der Pause noch erlaubt, aber gleich kommt was anderes, gleich kommt der Unterricht, wo das dann eben nicht erlaubt ist. Und da geht es ja, das hat sie ja auch gerade schon gesagt, darum, seine eigenen Erwartungen, sein eigenes Vorwissen an die Situation, an das Feld auch immer wieder zu hinterfragen. Ne? Genau. Und
ich wollte auch noch was zu dem Punkt davor sagen. Du hast gesagt, nur beim Frühstücken beobachtet und dass das vielleicht auch gar nicht spannend ist oder irgendwie langweilig. Das ist ja aber auch genau das Spannende an der Ethnographie oder auch das Herausfordernde, dass man beim Beobachten teilweise noch gar nicht genau weiß, was man da beobachtet. Und so kann sich dann vielleicht ja auch ein vermeintlich super langweiliges Frühstück im Nachhinein als wahre Goldgrube für eine ganz bestimmte Fragestellung herausstellen. Zum Beispiel der Frage nach, was ist Unterricht? Aber noch eine andere Sache.
Wenn du jetzt so ein bisschen resümieren würdest, welche, bevor wir gleich nochmal zu deinem Studienprojekt auch kommen, welche Vorteile, welche Nachteile siehst du darin, das Studienprojekt in Bivi gemacht zu haben, auch im Vergleich zum Beispiel zu den anderen Fächern?
Also ein großer Vorteil, der bei mir herausgesprungen ist, ist, dass die Beobachtung und auch diese Entfremdung, über die wir schon gesprochen haben, auch sehr hilfreich für die eigene Reflexion ist. Weil indem ich dann mich selber beobachte, die Klasse beobachte und auch andere Lehrpersonen beobachte, bekommt man ja immer mehr ein Gefühl, mit welchen Handlungsmöglichkeiten, mit welchen Ritualen man was bewirkt, welche Strukturen schafft. Mhm. Und mit dieser Einsicht eben bestimmte Regeln und Strukturen nach diesem Verhaltenskodex kann man diese auch eben biegen, verändern und eben auch Schülerverhalten und das eigene Verhalten erklären. Indem ich mir beispielsweise dann mein eigenes Verhalten nochmal vor Augen führe in einer Situation, die vielleicht gut oder nicht gut geklappt hat, kann ich mir ja mit diesem entfremdeten Blick dann auch selber Dinge vielleicht nochmal mehr erklären, die eben in der Situation wichtig war, die ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen könnte und die Schülerinnen vielleicht auch anders verstanden haben in dem Moment. Ich weiß noch, in einem meiner Beobachtungsprotokolle waren wir ein Theaterstück üben für die nächste Klasse, die ankommt an der Schule. Und wir waren nicht im üblichen Klassenraum, sondern in der Aula waren wir mit Theaterbühne und die Lehrerin hatte ein Mikrofon in der Hand.
Das ist ja erstmal so ein Highlight auch irgendwie.
Das war total das Highlight für die Kinder. Dann hatte sie noch so ganz viele Blätter gebastelt für das Theaterstück und hat dann voller Erwartung war sie dann auf der Bühne und hat dann den Kindern erklärt, was sie jetzt als nächstes machen. Und die Kinder haben eben total unruhig reagiert. Sie haben dann die Bühne genutzt als Ort zum Spielen. Sie waren überhaupt nicht konzentriert genug, man musste sie häufig zur Rechenschaft ziehen und in der eigenen Reflexion, die wir dann darüber gemacht haben, auch durch diesen entfremdeten Blick, konnte man dann eben immer mehr feststellen, dass je mehr man von diesem mit Ritualen vollgeladenen Klassenraum weg ist, desto mehr Rituale müssen auch an einem anderen Ort aufgeführt werden, weil der Klassenraum als Ort mit Regeln und Strukturen, die Kinder wissen da, wie man sich verhält. Aber an anderen Orten, wie beispielsweise die Aula, fallen diese ganzen Regeln, die der Klassenraum eben hat, weg. Und ich denke, wenn man eben diese Reflexion hat, die man mit Einsicht in die Strukturen dann entwickelt hat, kann man sich vielleicht auch als Lehrkraft nochmal besser auf andere Stunden einstellen.
Mhm. Lass uns dann an der Stelle nochmal ein bisschen vertiefter an dein Studienprojekt anknüpfen. Du hattest gerade schon gesagt, das ging um Rollen auch im Studienprojekt. Vielleicht kannst du da mal so einen kurzen Überblick geben. Was hast du gemacht? Was hast du dir angeschaut? Was waren vielleicht so deine analytischen Ideen oder auch sowas in Richtung Ergebnisse? Also was hast du beobachtet? Was hast du herausgefunden mit deinen Beobachtungen?
Also ich fand es am Anfang total witzig, weil man hat sich natürlich immer die Einleitung überlegt und als meine Einleitung habe ich mir dann einfach so einen Praxisleitfaden genommen, habe ihn aufgeschlagen und habe im Inhaltsverzeichnis schon geguckt. Überall standen dann Kapitelnamen wie Unterrichten, Erziehen, Beraten, Leiten und so weiter. Und indem diese Unterteilung schon gemacht wird, zeigt das ja schon, dass Lehrerinnen unterschiedliche Anforderungen haben an den Unterricht, dass sie unterschiedliche Rollen, wie man dann immer gesagt hat, eingenommen haben, um unterschiedliche Aufgabenbereichen und Erwartungen gerecht zu werden. Beispielsweise ist die Lehrkraft natürlich Unterstützerin in Aufgabenbereichen, wenn man bei den Kindern dann eben in der individuellen Arbeitszeit fördert, sie unterstützt und eben auch versucht, Fehler auszunutzen. Gleichzeitig ist man als Lehrkraft aber auch Bewerterin, was den Schülerinnen auch immer sehr auffällig ist, indem dann eben Fehler versucht werden zu vermeiden, weil die Lehrkraft könnte das ja bewerten, es könnte zu einer schlechten Note kommen, auch wenn die Lehrkraft in dem Sinne erst was ganz anderes gemacht hat. Was natürlich dann bei dem Thema sehr schwierig war, ist, man hat natürlich Erwartungen immer von außen angesprochen. Nämlich als Lehrkraft denkt man natürlich nicht darüber nach, ich bin jetzt Leiter, ich bin jetzt Erzieher, sondern man macht es ja in einem fließenden Übergang. Und die ganzen Namen, die ich am Ende diesen Rollen gegeben habe, sind natürlich von außen interpretiert worden.
Was sind das für Namen, die du da gegeben hast?
Die ich mir so ein bisschen aus diesen Praxisleitfäden rausgezogen habe, wie die Lehrkraft ist gerade Leitende oder UnterstützerIn, KontrolleurIn und so weiter. Und was auch ganz spannend war bei meinem Studienprojekt und generell bei diesen ethnografischen Beobachtungen, ist auch mein eigener Rollenkonflikt, den ich dabei gespürt habe. Nämlich, ich war natürlich nicht nur Beobachter in der Situation, sondern ich war auch irgendwo auch Lehrkraft. Gerade in einer Klasse habe ich auch viel unterrichtet und die Kinder haben mich nicht als Beobachter, der immer hinten sitzt, wahrgenommen, sondern auch als Lehrkraft, der eingreifen kann, die sanktionieren kann, die auch ein gewisses Standing quasi hat. Und das hat auch gerade meine Beobachtung nicht super einfach gemacht, weil zum einen hatte ich natürlich diesen Rollenkonflikt bei den Kindern. Ich habe ein Kind angeguckt bei der Beobachtung, während es sich gerade Stifte in die Mütze geschoben hat. Und das Kind hat natürlich direkt aufgehört. Weil
du als Beobachter dir denkst, mach weiter.
Genau, ich hatte wirklich so mein Grinsen schon auf den Wangen, weil ich endlich was schreiben konnte, was irgendwie interessant war. Und er hat es dann automatisch abgebrochen, weil ich dann quasi die Lehrkraft in seinen Augen war, der den Blick sanktioniert hat, ohne dass es die tatsächliche Lehrkraft eben vorne mitbekommen hat. Was natürlich auch interessant gewesen wäre, wie sie darauf reagiert.
Absolut, ja.
Ja, das war dann ein bisschen schwierig teilweise. Und was eben auch schwierig war, war mit dieser Doppelrolle, dass ich natürlich in der einen Situation beobachte, was macht die Lehrkraft, wie verhält sie sich, welche Rollen übernimmt sie auch und welche Anforderungen und Verhaltensweisen gehen mit diesen Rollen einher. Und in der genau nächsten Stunde, in der nächsten Situation habe ich eben selber diese Rollen adaptiert und übernommen, unhinterfragt und einfach aus Imitationslehren mehr oder weniger, ohne dass man sich dann wirklich hinterfragt hat, was man da gerade macht, weil man weiß es instinktiv, was man als Lehrkraft macht, weil man genau in diese Strukturen auch eingebettet ist, jahrelang.
Genau, und da ist es ja genau der Vorteil auch der Ethnografie, sich dann mal hinten reinzusetzen und das Kind zu beobachten, was da mit den Stiften spielt. Und seine eigenen Rollen oder seine eigenen Erwartungen da auch zu hinterfragen und zu sagen, okay, als Pädagoge würde ich jetzt wahrscheinlich was sagen, der eine Pädagoge vielleicht, der andere vielleicht nicht, aber als Ethnograf oder Ethnografin kann man dem Ganzen erstmal gelassen entgegensehen, ne? Und gucken, was passiert dann an der Stelle, welche Normen, welche Regeln wirken dann da auch einfach in dem Feld. Und du hast ja schon richtig antizipiert, ne, dass beziehungsweise das Kind an der Stelle, dass es wahrscheinlich nicht erwünscht ist, sich da die Stifte in die Mütze zu schieben. Ich hatte bei meinen eigenen Beobachtungen eine ähnliche Situation, wo ich ein Praktikum gemacht habe an der Schule und auch gleichzeitig als Ethnograf unterwegs war. Und dann spielten zwei Kinder da am Handy und ich bin da hingegangen und ich wollte eigentlich nur aus reiner Neugier wissen, also Handyspielen war da verboten und ich wollte nur wissen, was die da machen und mir das von denen so ein bisschen erzählen lassen. Und ich bin gar nicht dazu gekommen, weil die sofort auch ja abgeblockt haben, weil sie wussten, okay, das ist anscheinend nicht erlaubt und jetzt komme ich da und werde gleich dazu irgendwas sagen. Und es fiel da schwer, an die entsprechenden Informationen zu kommen. Aber das gehört ja auch dazu und das sagt ja auch, genauso wie bei dir, auch etwas über das Feld aus, ne? Wer da wie sanktioniert, welche Regeln wie einzuhalten sind und so weiter. Du hattest vorhin auch schon die ganze Zeit vom befremdenden Blick gesprochen oder Verfremdung auch. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, dass das auch eine Herausforderung war für dich, dass einzuüben, also diesen Perspektivwechsel irgendwie zu vollziehen. Was hat dir dabei geholfen?
Ja, was hat mir dabei geholfen? Also ich denke, die Erfahrung auch in gewisser Hinsicht, nämlich je mehr Beobachtungen man macht und desto mehr man sich auch in diese Rolle des befremdeten Blickes eingewöhnt, desto mehr kann man eben auch unterscheiden, was schreibe ich jetzt auf und was nicht. Mhm. Es bringt mir ja herzlich wenig, wenn ich jetzt die genaue Position der Lehrkraft zur Klasse hin, zum Fenster, zur Tafel irgendwie genau beschreibe, sondern man entwickelt ja ein Gespür dafür, was ist jetzt wichtig für die Beobachtung und was ist nicht wichtig. Und je mehr man eben sich in Beobachtung eingewöhnt, desto mehr bekommt man eben dieses Prioritätengefühl und desto mehr kann man eben auch gewisse Hintergrunderfahrungen, sage ich mal, ausschließen, die man eben macht. Mhm. Was bei mir jetzt beim Studienprojekt natürlich immer noch schwieriger war, war eben dieses Hintergrundwissen mit, ich habe mir jetzt ein Thema ausgesucht, ich werde jetzt das Rollenverhalten der Lehrkraft beobachten und komme, was wolle, genau das will ich an meinen Beobachtungen haben. Mhm. Das sind dann natürlich auch schon Vorerwartungen, die man macht. Aber ich habe dann einfach versucht, den Kopf komplett auszumachen und einfach meinen Blick so ein bisschen durch die Klasse schweifen zu lassen. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich beobachte jetzt die Lehrkraft, wie sie auf gewisse Sachen reagiert, sondern ich beobachte irgendwas und schreibe auf, was mir gerade auffällt, schreibe auf, wie sich Schüler A, B, C verhält, mhm. wie sich die Lehrkraft verhält, wie gewisse Verhaltensweisen auch aufeinander wirken, ohne dabei irgendwas schon zu interpretieren. Und genau das hat mir dann immer besser geholfen, eben diesen entfremdeten Blick zu haben. Mhm. Und ich denke, das kann man auch eigentlich nur als Empfehlung rausnehmen, immer weiter trainieren und üben und immer mehr auf die Sachen wirklich von außen gucken, mhm. wie zeigt die Gestik und Mimik von einem Kind, wenn die Lehrkraft ihn anspricht an einem gewissen Ton, wie kann dieser Ton eben auch gewisse Sachen kreieren? Und erst im Hintergrund kann man sich dann fragen, warum wurde das so gemacht und warum nicht?
Mhm. Wobei diese ja fast schon gefährliche Frage nach dem Warum ja nicht auf Intentionen abzielen sollte oder didaktische Intentionen seitens der Lehrkraft, sondern wenn überhaupt eine Frage nach dem Verstehen der sozialen Situation ist, nach dem Verstehen der sozialen Regeln, sozialen Normen, der sozialen Werte, die dort verhandelt werden. Genau, aber Kevin, du wolltest auch noch was fragen.
Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, ob du dich im Laufe deines Forschungsprozesses mit anderen Studierenden austauschen konntest und wenn ja, inwieweit dir das geholfen hat, dich in deiner Methodik zu verbessern oder dich da zurechtzufinden.
Ich glaube, am meisten hat mir geholfen, wirklich bei Dozentinnen nachzufragen, was mache ich jetzt gut und was nicht. Man hat im Laufe des Praxissemesters ja so einige Beobachtungsprotokolle zu machen. Und einige davon werden auch eingesammelt, überprüft, was kann man besser machen, was nicht. Und ich denke, diese Rückmeldung dann zu bekommen, war für mich auch immer sehr erleichternd, wenn ich gesehen habe, das hat schon gut geklappt und das kann man beim nächsten Mal auch rausstreichen oder einfach außer Acht lassen, das könnte man besser machen. Aber es war schon immer relativ schwierig, gerade am Anfang, weil irgendwie alle total überfordert waren, alle waren in der Praxis drin. Alle wollten unterrichten und waren mit irgendwas beschäftigt und zwischendrin kam dann, ja, mach mal bitte das nächste Beobachtungsprotokoll für nächsten Freitag. Und natürlich hat man sich da auch mehr darüber ausgetauscht. Wie macht man was genau? Wie kann man die Beobachtung verbessern? Man stellt sich natürlich auch Beobachtungsprotokolle in Seminaren gegenseitig vor und man sieht dann natürlich auch an den Protokollen des anderen schon, aha, das könnte ich vielleicht beim nächsten Mal besser beobachten. Da könnte ich vielleicht meine Perspektive noch mal etwas verändern. Aber man bekommt natürlich auch von Ihnen direkt eine Rückmeldung, was beim eigenen Protokoll gut geklappt hat und was nicht. Und natürlich eben auch von den DozentInnen.
Okay. Nochmal von vorne. Marcel, unsere Zeit, das ist auch doof, weil wir haben ja eigentlich unendlich viel Zeit, aber unser Gespräch neigt sich langsam auch schon dem Ende entgegen. Den Blick einmal in die Zukunft gerichtet, ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie über das Studienprojekt auch gesprochen und deine gemachten Erfahrungen mit Ethnographie. Wie geht es jetzt für dich weiter? Du hast dein Masterstudium abgeschlossen.
Genau, ich bin jetzt vor meinem Referendariat. Ich hätte theoretisch im Mai angefangen, aber Zulassungssystem sei Dank fange ich jetzt im November an, da man mich nach Kleve statt Köln schicken wollte. Ja, so viel zum Lehrermangel in Deutschland, aber ich bin jetzt erstmal Vertretungslehrkraft an einer Grundschule im Raum Engelskirchen, mache jetzt viel DATS-Unterricht und freue mich auf jeden Fall da sein zu können und nochmal ein paar Erfahrungen mehr vor dem Referendariat machen zu können.
Du bist, also wenn du jetzt sagst, du bist auch gerade in der Praxis schon voll drin als Vertretungslehrer, wie hat Ethnographie deine Perspektive auf das, was du gerade tust in Schule, unterrichten, also unter anderem unterrichten, wie hat es deine Perspektive verändert?
Ich denke, dass man oder dass ich mich viel mehr auf meine Reflexionsfähigkeit eben stütze, dass ich viel Ethnografisches da einfließen lasse und dann eben auch mein eigenes Verhalten reflektiere, ganz objektiv gesehen. Was habe ich gemacht? Was hat es bei den Schülerinnen ausgelöst? Was könnte ich beim nächsten Mal besser machen? Und dieser ethnografische Blick hat mir auf jeden Fall schon sehr dabei geholfen, eben auch mein eigenes Handeln besser evaluieren zu können.
Wunderbar. Dann hoffe ich, dass dieser Einblick in deine ethnografische Arbeit, in dein Studienprojekt, in deine gemachten Erfahrungen auch jetzt den ein oder anderen HörerInnen weiterhelfen kann, ihren eigenen Weg eben durch die Ethnographie hindurch zu finden und ein eigenes Studienprojekt zu verfassen. Dann würde ich sagen, wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön und danke für die Einladung.
Sehr gerne und bis bald.